Mein schwules Buch. Podcast fürs eigene Lesen. Eine Sendereihe von Tobias und Veit.
Hallo Tobias, willkommen in der Berggasse 8.
Hallo Veit.
Heute sprechen wir über Patrick Ness, Das Morgen ist immer schon jetzt. Ein Coming-of-Age-Roman, es ist auch bisschen Coming-out-Roman. Ein Roman darüber, dass diese Welt ziemlich komplex ist und viel komplexer, als sie immer wieder zu sein scheint. Ein Roman vor allen Dingen aber auch darüber, was es bedeutet und wie gut es ist, gute Freundschaften zu haben.
Im Mittelpunkt des Romans steht Michael. Michael ist 17 Jahre alt und er steht kurz davor, seinen Abschluss an der Highschool zu machen. Michael hat zwei Schwestern. Die eine heißt Melinda, wird Mel genannt, und die andere heißt Meredith. Mel ist ein Jahr älter als Michael. Sie wird zusammen mit ihm den Abschluss machen. Und Meredith ist erst 10 Jahre alt, aber sie ist aufgrund ihrer Klugheit die Hoffnungsträgerin der Familie.
Ja, das ist auch schon eine besondere Familie, eine sehr besondere Familie. Die Mutter ist in der Politik und hat echt Ambitionen. Sie greift nach immer höheren Positionen. Sie möchte letztlich in den Kongress nach Washington. Das Ganze spielt in den USA. Der Vater hat sich allerdings sehr verschuldet, ist Alkoholiker. Und er ist für die gesamte Familie chronisch eine gewisse Belastung. Das kann auch mal in akute, richtig heftige Belastung umschlagen. Michael leidet an einer Zwangsstörung mit Ordnung, Symmetrie und Zählzwängen. Also das ist wirklich ein heftiges Ding, was der da so fängt, also dann irgendwie aus dem Nichts an zu zählen und irgendwelche Reihen zu bilden. Das ist skurril, aber das ist toll erzählt. Man leidet, es ist auch nicht unbedingt ein Leiden. Man erlebt es richtig mit, dass das jetzt echt sein muss. Er wäscht sich die Hände, bis die Haut aufgescheuert ist. Das ist dann nun echt pathologisch. Und er schafft es lange nicht, das Haus zu verlassen, weil er immer das Gefühl hat, dass es nicht richtig zu tun, was gerade zu tun ist.
Naja, er leidet schon, aber ist wie alle Zwangspatienten jemand, der auch eine gewisse Selbstironie in Bezug auf seine Symptome hat. Aber ich glaube, es fällt ihm schon alles schwer. Aber die Familie ist eh nicht ganz gesund. Auch die Mel, die Schwester, die ist auch nicht ganz gesund. Die hat so eine Zeit der Magersucht hinter sich. Und die hat sie entwickelt, weil die Mutter hat schon mal versucht, groß in der Politik rauszukommen. Und es war für die ganze Familie eine belastende Zeit. Die Familie hat Spuren davon getragen, eben auch diese Magersucht. Und deshalb ist es jetzt auch nicht ohne, dass die Mutter schon wieder ihre Hände ausstreckt nach der Politik, weil man natürlich kennt, dass das wieder eine Belastung wird.
Ja, aber da gibt es ja doch einige Freunde. Vor allen Dingen Jared, mit dem Michael seit Kindheit so eng befreundet ist, wie es nur irgendwie möglich ist. Also diese zwei sind so richtig dicke miteinander, wissen oder meinen zumindest alles voneinander zu wissen, dass es uns sind, teilen alle Gedanken, Gefühle seit Kindheit, Pubertät und sowas alles miteinander. Hannah ist dann noch da. In die ist Michael schon ziemlich lange verliebt, aber irgendwie klappt es nicht, ja, und da ergibt sich nichts und er kommt nicht richtig daran, dass er eben mit dieser Hannah was anfangen kann. Und schließlich noch Nathan, der 5 Wochen vor der Abschlussprüfung an die Schule der Freunde wechselt. Und das ist allein schon furchtbar irritierend, also so kurz vorm Abschluss. Wir hatten eine ähnliche Situation in einem anderen Roman, den wir hier besprochen haben. Das scheint in Amerika echt so ein Ding zu sein, kurz vorm Abschluss zu wechseln. Das ist nicht nur verdächtig, das ist sozusagen Schulgespräch und für alle massiv irritierend.
So, und jetzt ist das Ganze schon komplex genug, aber die Wirklichkeit scheint noch viel komplexer zu sein. Denn jetzt kommt's, Jared ist eigentlich ein Viertelgott. Ja, seine Großmutter war die Göttin der Katzen und einiges von dem göttlichen Blut ist jetzt in Jared gelandet.
Ja, du hast es ein bisschen erzählt, als ob das eine Sensation wäre, aber das ist es nicht, denn das ist ja klar, dass das immer wieder vorkommt, dass so jemand zum Beispiel ein Viertelgott sein kann und Göttinnen der Katzen, also bitte, das ist nichts Außergewöhnliches, damit hat man zu rechnen. Und es passieren aber jetzt dann wirklich komische Dinge, denn es gibt die sogenannten Indie-Kids. ganz komische Kids. Und die scheinen in einer ganz anderen Welt zu leben. Und sie scheinen mit den Vampiren, Untoten und Ewiglebenden in Kontakt zu stehen. Auch das verwundert niemand. Und sie tauchen aber dann auch immer wieder auf. Und man weiß nicht so recht, was man davon zu halten hat. Einerseits scheinen alle Protagonisten in dieser erzählten Wirklichkeit es für selbstverständlich zu nehmen, aber irgendwie sind sie dann auch wieder wunderlich. Und als Leser kriegt man das jetzt nun mal gar nicht zusammen, was jetzt eigentlich Routine und Normalität ist und was außergewöhnlich und skurril.
Ja, und du hast es schon gesagt, das Wunderbare ist, es gibt so diese ganz normale Welt, da gehen die Freunde auf die Schule, stehen kurz vorm Abschluss und dann wird diese Welt gleichzeitig durchbrochen von diesen Aktivitäten der Übermenschlichen und in diese Aktivitäten sind diese Indie-Kids irgendwie verwoben.
Genau, das ist ja auch das große Thema von Patrick Ness in all seinen Romanen, wir hatten ja auch schon welche hier in unserem Podcast besprochen, Gegenwelten. Die einfach zeigen, dass unsere Welt in unserer unmittelbaren Wahrnehmung so nicht aufgeht. So, und jetzt scheint sich wirklich was anzubahnen, dass die Welt, in der die Freunde leben, gefährdet. Die Aktivitäten und die Indie-Kids sind beunruhigend stark geworden. Immer wieder leuchten blaue Lichter auf, die Teil einer magischen Welt sind. Und letztlich müssen unsere Freunde in der Realwelt oder Hauptwelt, Welt, die wir kennen, ganz nicht so klar. Die müssen versuchen, auf der Schusslinie zu bleiben, beziehungsweise müssen sie versuchen, diese Welt überhaupt doch noch zu retten.
Aber die alle haben ja auch persönliche Dinge. Jared, zum Beispiel der Einviertelgott, ist schwul. Das wissen seine Freunde. Er selbst sehnt sich sehr nach einer Beziehung, nach Sex, aber er ist so ein bisschen stämmiger und deswegen hat er es ein bisschen schwer, einen Freund zu finden. Und als dann der gut aussehende Nathan auftaucht, ist der natürlich jemand, den sich Jared interessiert, aber vielleicht ist dieses Interesse ja nicht nur einseitig.
Ja, und man muss dazu sagen, Jared, der schwule Viertelgott, der hat natürlich mit unserem vermeintlichen Protagonisten Michael nicht nur alle Geheimnisse geteilt, die hatten auch schon Sex miteinander und eigentlich ist das ganz gut. Und Michael ist ja auch so ein bisschen mitunter traurig, dass er nicht auch schwul ist, weil eigentlich wäre ja Jared für ihn eh das Beste. Ja, aber nun ja. Klappt nicht so ganz wegen der Orientierung von Michael. Kennen wir Schwule ja irgendwo immer mal wieder. Und jetzt kommt nämlich auch das literarisch Tolle an dem Buch raus. Jedes Kapitel hat nämlich eine besondere Überschrift und die ist so gebaut, wie man Kapitelüberschriften in der Barockzeit geschrieben hat. Ein Langsatz. Und man denkt immer wieder, naja, das ist offenkundig die Zusammenfassung, so ist dieser Satz auch gebaut, dessen, was dann kommt. Also quasi eine Vorwegnahme der Erzählung des Kapitels. Das stimmt auch immer wieder, aber dann immer, nee, so ganz stimmt's ja auch nicht. Und man blättert zurück und man blättert vor und man rätselt, habe ich jetzt nicht alles verstanden? Und das ist eine unglaublich taktisch geschickte Sache, bis man eben endlich draufkommt, dass es zwei Geschichten gibt. Es gibt die Geschichten der Kapitelüberschriften, und es gibt die erzählte Geschichte in der Hauptzeitebene und die haben natürlich was miteinander zu tun, aber immer wieder entkoppeln sie sich auch.
Genau, aber man muss sagen, erst nach und nach im Lesen des Romans kommt man dann da drauf. Dann versteht man, wie diese verschiedenen Welten verbunden sind und was das mit diesen vorweggenommenen Informationen in den Kapitelübertexten, was es damit auf sich hat. Das macht den Roman auch sehr geheimnisvoll und man bleibt dem Autor irgendwie bis ans Ende des Romans auf der Spur. Allerdings kommt die Auflösung erst sehr spät, was den Spannungsbogen auch bis zum Schluss am Laufen hält.
Na, wirklich ein spannendes, komplexes und vor allen Dingen ein wirklich warmherziges Buch. Es geht um Freundschaften, geht darum, wie Jared mit seinem Schwulsein unter seinen Freunden akzeptiert ist und wie er dann vielleicht doch die große Liebe findet und dann doch irgendwie nicht so findet, wie er gemeint hat, sie finden zu müssen. Das macht es wirklich richtig toll zu lesen. Man hat Spaß daran und leidet und freut sich mit allen mit. Patrick Ness, Das Morgen ist immer schon jetzt. The Rest of Us Just Lives Here heißt der lapidare englische Titel. Auf Deutsch ist es 2016 als Taschenbuch im CBJ Verlag erschienen. Es hat 207 Seiten.